Ja, was für ein Vorrecht wir haben. Mir ist es jetzt gerade, wo wir die Lieder gesungen haben, so deutlich geworden. Wir haben ein riesiges Vorrecht. Wisst ihr, wenn wir hier sitzen, ich weiß, es ist voll warm und irgendwie denkt man sich vielleicht, ja, man könnte auch zu Hause bleiben, ist kühl und da ist ein bisschen kühler, da hat man es gemütlicher, muss man nicht so früh aufstehen, sich nicht so einen Stress geben. Aber schaut mal, wir kommen hierher und die Lieder, die wir gesungen haben, ich habe überlegt, das ist wie eine Schatzkammer im Himmel und wir dürfen heute dort reinschauen. Und gerade durch die Lieder, wenn wir singen, O Sonne, du erstrahlst in Pracht, Mond, der du schimmerst in der Nacht und alles preist unseren Gott. Und dann singen wir, dass wir warten als Schöpfung, dass Jesus uns endlich erlöst und wir schauen auf ihn und wir freuen uns auf den Tag, wenn endlich er uns erlösen wird. Und wir freuen uns darüber, dass Jesus unser Herr ist. Er ist höher als Er sagt, wo die Sonne aufgeht. Er bestimmt den Lauf des Tages. Er macht alles und wir dürfen an dem teilhaben. Das ist unser Jesus, mein Jesus, dein Jesus, wenn du willst. Jesus, der mich lieb hat, obwohl ich es nicht verdiene. Der den Tod gewählt hat für meine Rettung. Das ist eine Schatzkammer. Und wisst ihr, vielleicht müssen wir uns das bewusst machen, wenn wir so ein Lied singen, dann gehen wir in die Schatzkammer dort im Himmel und wir holen diese ganzen Schätze raus und schauen sie uns an und singen darüber, welche Gnade Jesus uns erwiesen hat, was Jesus uns geschenkt hat und all diese Dinge. Und das dürfen wir jetzt haben. Das gehört uns. Deswegen singen wir diese Lieder. Wir singen die nicht, weil die so schön klingen und man macht es halt so, sondern weil wir es brauchen. Wenn wir Lieder singen, ist es vielleicht sowas, so ein bisschen wie Schätze zählen im Himmel. Okay? Aber wisst ihr, was unser Problem ist? Wir Menschen, wir vergessen die Schätze, die dort oben sind und wir zählen lieber Schätze hier unten auf der Erde. Ob wir sie haben oder nicht. Wenn wir sie nicht haben, dann stellen wir sie uns vor. Wenn wir sie haben, dann zählen wir sie und dann fürchten wir uns, dass wir sie verlieren könnten. Und wir spielen lieber, sagt C.S. Lewis, in dem Dreck dieser Erde, weil wir uns nicht vorstellen können, wie schön der Schatz im Himmel ist. Ich möchte euch ein Zitat mitbringen von Adolf Schlatter. Und dieses Zitat, das hat Adolf Schlatter über die Stelle geschrieben, die wir heute lesen werden. Und er redet ganz oben erstmal über einen Mann, über einen Menschen. Adolf Schlatter sagt, er arbeitet nutzlos. Er besitzt umsonst. Er verwandelt sein Glück in Unglück. Und er bereitet sich mit dem, was er erwirbt, den Tod. Jesus macht uns mit diesem ernsten Wort seine ganze Freundlichkeit sichtbar. Er hat es tausendfach und mit herzlichem Mitleid angesehen, wie völlig zwecklos wir Vermögen sammeln, ohne jeden Gewinn für uns. Ja, nicht nur ohne Gewinn für uns, sondern uns selbst zum Verderben. Wisst ihr, ich erzähle euch mal eine Geschichte, die ist schon ein bisschen länger her, deswegen könnt ihr jetzt nicht wissen, wer das bei unseren Kindern war, aber wir haben unseren Kindern mal so Plastikteller gekauft. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß, warum man das macht, weil die sehr oft runterfallen und deswegen hatten wir halt Plastikteller und die kauft man und dann sind da meistens irgendwelche Motive drauf und diese Teller hatten so verschiedene Bilder drauf, Motive. Und dann auf einem dieser Teller war ein Feuerwehrauto drauf gemalt. Also der war genauso wie alle anderen, bloß war da ein Feuerwehrauto drauf und auf den anderen waren halt so andere Sachen drauf. Und das war so, eigentlich sahen alle Teller nett aus, aber scheinbar hat sich in den Gedanken der Kinder so die Idee festgesetzt, dass dieser Feuerwehrteller, der wäre was ganz Besonderes. Große Freude würde dem zuteil werden, der die Ehre besitzt, aus diesem herrlichen Feuerwehrteller essen zu dürfen. Und schreckliches Leid und ewige Pein würde über den kommen, der beim Frühstück nicht diesen Teller benutzen durfte. Und nun, das war richtig, das war monatelang war das. Das gab einen heißen Kampf um diesen Teller. Es war so ein richtiges Spiel mit Intrigen und man hat dann heimliche Absprachen getroffen. Dann haben sich welche zusammengetan und gegen die anderen intrigiert und so. Und das war ganz interessant. Die Kinder waren bereit, den Tisch zu decken. Weil wer den Tisch deckt, der hat die Macht, den Teller hinzustellen, wo er will. Und er stellt ihn natürlich auf seinen Platz. Nun, als Erwachsener war das unheimlich schwer, weil Also die haben sich ja, die streiten sich jedes Mal beim Essen, gab es diesen Streit. Und immer war die, also alle Kinder bis auf einen waren unzufrieden und haben rumgeheult und geschrien. Und wie macht man das jetzt, dass man diesen Kindern das erklärt, dass der Feuerwehr, also das Essen, das ändert sich nicht. Das ist nur ein Teller. Du siehst ja noch nicht mal, dass da, wir machen ja das Essen da drauf. Du weißt ja noch nicht mal, was das für ein Teller ist und so. Aber wieso war es den Kindern so wichtig, diesen Teller zu haben? Eigentlich brauchen sie es doch nicht. Aber wisst ihr, egal wie oft wir versucht haben, ihnen das zu erklären, ob wir geschimpft haben, ob wir geschrien haben, ob wir sie bestraft haben, ob wir, egal was wir getan haben, dieser Teller, der musste auf ihrem Platz stehen. Diesen Wert, den sie da drin sehen konnten, den wir halt nicht sehen konnten. Und ich vermute mal, ihr könnt diesen Wert auch nicht so richtig erkennen. Diesen Wert konnten wir ihnen nicht ausreden. Wisst ihr, interessant ist, mit der Zeit hat der Feuerwehrteller seinen Reiz verloren. Und als nächstes war es der Vogelteller. Der Vogelteller war dann, der versprach dann dem Essen das ewiges Glück und vollkommene Freude. Und dann gingen die gleichen Kämpfe eben wieder los. Wer würde der glückliche Esser sein? Und wisst ihr, manchmal, ich glaube, wenn Jesus uns Menschen anschaut, dann denkt er wahrscheinlich das Gleiche wie wir, wenn wir diese Geschichte hören. Wenn er sieht, wie wir kämpfen um Dinge, wie wir uns sammeln, wie wir uns Schätze sammeln, wie wir uns Sorgen machen, wie wir Intrigen spinnen, wie wir bereit sind, alles Mögliche zu tun, nur um etwas zu bekommen, das wir am Ende sowieso abgeben müssen. Das sowieso nie uns gehört auf Ewigkeiten. Und wir kämpfen und machen alles Mögliche. Und heute an dieser Stelle geht es genau darum. Und zwar geht es um die Habsüchtigen. Die Stelle beginnt damit, dass ein Mann zu Jesus kommt. Eigentlich passiert da etwas ganz Seltsames. Jesus redet zu den Menschen und er redet über sehr wichtige Dinge. Er redet darüber, dass man Furcht hat, dass man sich fürchtet. Und Jesus sagt, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Die Leute mit den Schwertern, die können euch nichts anhaben. Es gibt nur einen, den ihr fürchten müsst. Das ist Gott, der Vater im Himmel. Der ist der Einzige, den man fürchten muss. Und Jesus redet darüber und so. Und dann kommt dieses Ereignis. Also sozusagen, wie wenn ich jetzt hier eine Predigt halte über irgendwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann kommt auf einmal, steht einer auf und sagt, ja, aber ich muss nur kurz eine Sache sagen. Und dann seid ihr alle ganz ruhig und dann sagt der da diese Sache. Rabbi, wandte sich einer aus der Menge an Jesus, sag meinem Bruder doch, er soll das Erbe mit mir teilen. Lieber Mann, erwiderte Jesus, wer hat mich denn als Richter für eure Erbstreitigkeiten eingesetzt? Eine interessante Begebenheit, weil es so unerwartet ist, wie Jesus hier auf diese Anfrage reagiert. Also das ist so, was wir nicht erwarten würden, glaube ich, von Jesus. Jesus war zu dieser Zeit ein sehr bekannter Mensch. Viele sind zu ihm gekommen. Und hier gerade im 12. Kapitel kommen tausende Menschen zu Jesus. Und die stehen tagelang sozusagen in der Schlange und wollen mit ihm, von ihm geheilt werden, wollen mit ihm reden, wollen seine Hilfe haben. Ihm seine Nöte klagen oder ihm ihre Kinder bringen, damit er sie segnet. Und da ist auch dieser Mann darunter. Und der hat ein wichtiges Anliegen. Der hat was wirklich Wichtiges loszuwerden. Was auf ihm auf der Seele brennt. Offensichtlich war er ungerecht behandelt worden oder zumindest hat er sich so gefühlt, als ob er ungerecht behandelt wird. Und jetzt kommt er mit diesem Anliegen zu Jesus und wisst ihr, egal wie man es dreht und wendet, da ist Ungerechtigkeit in dieser Situation. Entweder hat man ihn wirklich ungerecht behandelt oder das, was er fordert, ist ungerecht. So, und jetzt steht er vor Jesus und Jesus sagt hier, Jesus ist es offensichtlich überhaupt nicht wichtig, dass das Erbe fair und gerecht verteilt wird. Jesus sagt, du, mich interessiert es gar nicht, wie ihr euer Erbe verteilt. Meint ihr, ich bin gekommen, damit ich eure Erbstreitigkeiten kläre? Meint ihr, das ist das, wofür ich gekommen bin? Damit du nicht übervorteilt wirst? Damit du nicht deine 50 Euro zu wenig rauskriegst aus der Nummer? Meint ihr, deswegen bin ich gekommen? Es gibt etwas, was scheinbar viel wichtiger ist, als wenn Brüder miteinander um ein Erbe streiten oder wenn ein Bruder um sein Erbe betrogen wird. Was könnte denn wichtiger sein als eine offensichtliche Ungerechtigkeit? Versetz du dich mal in diese Lage. Stell dir mal vor, du wärst dieser Mann und du würdest von deinem Bruder ungerecht behandelt worden sein, um dein Erbe betrogen. Natürlich, vielleicht fühlt es sich für dich nur so an, aber es fühlt sich für dich so an. Und jetzt kommst du zu dem gerechtesten und weisesten Mann, der jemals auf dieser Erde gegangen ist. Und du kommst mit deinem Anliegen, mit dem Anliegen, das dich plagt. Du wurdest ungerecht behandelt, man hat dich betrogen. Und du sagst, Hilfe, Jesus, hilf mir. Mein Bruder teilt nicht mit mir. Der macht es nicht richtig. Das ist doch nicht recht, Jesus. Und Jesus weist dich dann so brüsk ab und sagt, warum kommst du mit dieser Sache zu mir? Was habe ich damit zu schaffen? Meinst du, ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass du deinen rechtmäßigen Anteil bekommst? Wisst ihr, ich finde es so interessant. Jesus hat sich für jeden Menschen immer Zeit genommen. Kein Mensch war Jesus zu klein. Kein Anliegen war Jesus zu unwichtig. Selbst kleine Kinder, die noch nicht mal reden konnten, hat Jesus nicht abgewiesen. Ihre Anliegen waren ihm wichtig. Er hat sie auf seinen Schoß genommen, er hat sie umarmt. Und ich bin mir sicher, er hat sich ihre Geschichten angehört und sie haben ihm erzählt von dem, was sie gestern gefunden haben. Draußen beim Bach haben sie da was gefunden und dann erzählen sie ihm diese Geschichten und er hört zu, weil er sie lieb hat und weil ihr Anliegen ihm wichtig ist. Niemand war Jesus zu unbedeutend, aber hier zieht Jesus eine Grenze und sagt, das, damit gebe ich mich nicht ab. Das ist mir nicht wert. Da werde ich meine Zeit nicht vergeuden. Was sagt uns das? Das lehrt uns eine Sache, nämlich, dass dieser Mann und sein Anliegen für Jesus unwichtiger ist als die Geschichte von einem kleinen Kind. Ein kleines Kind und seine Geschichte ist Jesus wichtiger als eine Erbgeschichte. Wieso ist das so? Wieso reagiert Jesus hier so hart? Weil dieser Mann einer Täuschung aufgesessen ist. Der Mann wurde getäuscht. Und ich glaube, dass wir Menschen ganz, ganz oft ganz schnell getäuscht werden. Wir werden Opfer einer riesigen Täuschung, eines Betruges sozusagen. Und Jesus erklärt uns diesen Betrug jetzt hier. Erklärt uns das anhand von einem Beispiel und er warnt uns vor dieser Täuschung, vor diesem Betrug. Und als erstes kommt die Warnung Jesu vor dieser Täuschung. Und zwar der Vers 15 im Lukas 12. Dann sagte er zu allen. Also er hat diesen Mann jetzt gerade abgewiesen, hat gesagt, mit sowas will ich nichts zu tun haben, ist mir nichts wert. Und dann sagt er zu allen, passt auf, nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Jesus spricht hier eine ernsthafte Warnung aus. Wir Menschen, laut Jesus, stehen in einer schrecklichen Gefahr. Zu ihnen, zu allen steht hier. Er spricht alle Zuhörer an. Da sind mehrere tausend, laut dem Vers 1 in diesem Kapitel. Mehrere tausend Menschen. Und Jesus spricht jeden einzelnen von ihnen an und warnt sie ausdrücklich. Und er sagt hier, passt auf und nehmt euch in Acht. Also er macht es sogar doppelt. Er sagt nicht einfach nur, passt auf vor der Habsucht, sondern er wiederholt es mit anderen Worten nochmal, weil es ihm so wichtig ist. Er sagt, da ist eine Gefahr, die so groß ist, dass ich euch doppelt warnen muss. Eine ernsthafte Warnung. Jesus, diese Gefahr, diese Täuschung ist so schrecklich, dass Jesus nicht nur diesen Mann so harsch abwendet, sondern dass er hier jetzt so eine ernsthafte Warnung ausspricht. Und die Frage ist, und ich habe mir das so bei der Vorbereitung überlegt, irgendwie ist es so ein bisschen, ja, so langweilig, über Geld zu reden. Jeder von uns weiß ja, dass Geldgier schlecht ist, oder? Also ich habe mich dann so ein bisschen gefühlt, soll ich den Leuten erzählen, das ist nicht gut, wenn man Geld liebt? Als ob das jemand nicht wusste. Ich kann euch doch nicht überraschen. Überraschung. Ihr dürft nicht Geld lieben. Das wisst ihr doch alles. Aber wisst ihr, Jesus war es so wichtig, dass er gesagt hat, ihr täuscht euch alle, meine lieben Leute, ihr steht in einer riesigen Gefahr und ich warne euch doppelt vor dieser Gefahr. Warum macht Jesus das? Weil diese Gefahr nicht so einfach ist, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Es ist, wenn ihr so seid wie ich, dann denkt ihr wahrscheinlich auch, ich habe kein Problem mit Habsucht. Ich kenne vielleicht paar, die ein Problem damit haben, aber ich nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht. Aber warum spricht Jesus dann so eine ernste Warnung aus, wenn sie für uns nicht relevant ist? Und ich glaube, dass sie doch relevant ist für uns. Dass sie doch wichtig ist. Dass wir unser ganzes Leben kämpfen müssen gegen diese Täuschung. Dass wir dagegen ankämpfen müssen, damit wir nicht getäuscht werden von dem Glitzer dieser Welt. Jesus sagt, nehmt euch in Acht, passt auf vor jeder Art von Habsucht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, dann kann er sich das Leben nicht kaufen. In einer anderen Übersetzung steht, passt auf, euer Leben hängt nicht davon ab, wie viel ihr habt. Euer Leben hängt nicht davon ab, wie viel ihr habt. Jesus kommt auf die Erde und wie ein Erwachsener schaut er zu, wie wir, wie kleine Kinder so viel Wert legen auf dieses Feuerwehrteller, dass wir den an unserem Platz haben, weil wir glauben, dann würde uns das Essen besser schmecken und dann würden wir viel glücklicher sein. Und wenn wir jetzt einen anderen Teller haben, dann ist das Leben viel, 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 viel schwerer. Wir planen und arbeiten und wir investieren unser Leben, um Gewinn zu bekommen, um einen Gewinn zu bekommen, der in unserer Vorstellung wunderschön ist. Wir lassen uns täuschen von Geld und Besitz, von dem Glitzer dieser Welt. Und Jesus warnt uns hier. Wir sehen oft, und das glaube ich, dass es bei jedem von uns so ist, wir sehen oft mehr Bedeutung im Besitz, als da tatsächlich drinsteckt. Wir glauben, dass unser Leben vom Geld abhängt. Ganz ehrlich, ich wette mit euch, dass ihr das auch so seht. Wir glauben, dass unser Leben davon abhängt, ob wir genug haben, ob wir genug Geld haben. Und Jesus warnt uns davor. Glauben wir nicht manchmal, also ich kenne das von mir, ich glaube manchmal, dass mein Leben schöner sein könnte, wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte. Ich kenne diesen Gedanken, vielleicht kennt ihr den auch. Wenn ich mal im Lotto gewinnen würde, dann was würde ich dann machen als erstes? Und dann überlegt man sich so, was man so als erstes machen würde. Und dann malt man sich das so aus. Und ich meine, keiner von uns malt sich das ja schlecht aus. Bei uns allen ist das ja schön. Wir stellen uns dann das Leben in bunteren Farben vor. Unser Leben wird schöner, oder? Wenn wir Geld gewinnen im Lotto. 100.000 Euro, ich meine, das ist jetzt kein Lottogewinn, aber 100.000 Euro, da hätten wir doch schon was damit zu tun, wo wir uns das Leben ordentlich erleichtern und schöner machen könnten, bunter. Oder kennt ihr diese Situation, wenn jemand was von mir braucht, aber ich will es nicht geben, weil ich will nicht teilen. Der könnte es ja benutzen und dann geht's kaputt vielleicht. Ich weiß, ich schäme mich dafür, aber ich habe so ein richtig cooles Snowboard und ich habe es zwar schon ewig nicht mehr benutzt, aber ich weiß, mir war es schade, das auszuleihen, weil die fahren ja dann damit und dann machen die da Kratzer rein unten und das war mir schade. Versteht mich nicht falsch, also das heißt nicht, dass wir immer allen Leuten alles geben müssen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, gib mir, dann musst du ihm nicht alles geben. Aber die Frage ist, warum musst du es ihm nicht geben? Nicht, weil es dir schade ist, sondern weil es vielleicht vernünftiger ist, das nicht zu tun oder so. Aber wisst ihr, unser Problem ist, wenn wir unsere Sachen, unser Auto, unser Geld, unser Snowboard zu sehr lieben, um es mit jemandem zu teilen, das ist ein Problem. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt noch viele, viele andere Dinge. Wo wir diesem Problem, dieser Habsucht, wo wir diesem in diese Falle hineinlaufen. Wir arbeiten uns weiter vor und dann sehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr, was das mit unserem Leben zu tun hat. Als nächstes schauen wir uns, also es war die Warnung vor der Täuschung und jetzt schauen wir uns das Opfer der Täuschung an. Wir schauen uns einen an, der von dieser Täuschung betrogen wurde. Jesus erzählt uns hier dieses Gleichnis. Er erzählte ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Und er überlegte hin und her, was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Und dann entschloss er sich, ich werde meine Scheunen niederreißen und ich werde größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich mir sagen, so jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße dein Leben. Das ist dieser Mann. Wisst ihr, was ganz wichtig ist bei diesem Opfer der Täuschung, bei diesem Betrogenen? Er wurde betrogen, aber wisst ihr, ganz wichtig ist, dass wir eine Sache ganz deutlich machen. Hier ist keine offensichtliche Sünde im Spiel. Der hat niemanden bestohlen, der hat niemanden betrogen. Er hat im Prinzip bis zu dem letzten Satz nichts falsch gemacht. Es geht Jesus hier nicht darum, dass er irgendwas Unmoralisches gemacht hat. Er hatte einfach nur Erfolg. Wir können sogar sagen, er war in einem Jahr besonders gesegnet. Und daran ist nichts Falsches. Das ist etwas Schönes. Wenn wir es aus Gottes Hand nehmen und ihm dankbar sind dafür, dann ist es etwas Wunderschönes. Und ich wünsche euch, dass ihr alle gesegnet seid, so wie dieser Mann hier. Bis darauf, dass ihr euch täuschen lässt, dass ihr euch betrügen lässt. Und wie jeder verständige Mann hat dieser Mann sich Gedanken gemacht um sein Vermögen. Er hat geplant und verwaltet und geordnet. Und er hat das gemacht, was klug ist und was weise ist und was die Sprüche unterstützen. Er reißt die alten Scheunen ab, sie bieten nicht genug Platz, sind auch nicht gut genug mehr. Er investiert intelligent, er stellt seine finanzielle Zukunft auf ein stabiles Fundament für weiteres Wachstum. Jetzt hat er Möglichkeiten, da geht noch was jetzt. Ab jetzt kann noch was, nächstes Jahr kann es noch besser laufen. Und auch daran ist nichts Falsches, nichts. Wenn wir die Bibel lesen, lesen wir zum Beispiel in den Sprüchen, dass das weise ist, fleißig zu sein, vorzusorgen, zu planen und sich Gedanken zu machen. Das ist was Gutes. Und Jesus sagt auch nicht, dass es was Falsches ist. Sogar Hiob im Alten Testament, er war von Gott unglaublich gesegnet. Er war der reichste Mensch im Osten, so sagt uns das Buch Hiob. Also zu dieser Zeit die ganze bekannte Welt. Und am Ende seines Lebens wurde er noch doppelt so reich. Lassen wir uns nicht täuschen. Er war so reich, weil Gott ihn besonders gesegnet hat. Gott hat ihm das geschenkt. Und er war wahrscheinlich ein guter Geschäftsmann und hat es klug verwaltet. Und hat es gut geordnet alles. Und hat es gut investiert, wie auch immer man das damals investiert hat. Also wisst ihr, das alles ist nicht das Problem dieses Mannes. Und das ist auch nicht unser Problem eigentlich. Warum stellt Jesus das hier als Problem dar? Wisst ihr, es geht gar nicht um den Reichtum an sich und auch nicht um die Planung und um das Investment oder sowas in diese Scheunen. Es geht um seine Einstellung dazu. Es geht darum, wie sein Herz auf das ausgerichtet ist. Er sagt dann hier nämlich im Vers 19, und dann, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich sagen, so, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du auch viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Ganz leise dringt hier der Selbstbetrug durch. Und der Betrug heißt, wenn ich das erreiche, finde ich Ruhe für mein Leben. Wenn ich das habe, wird mein Leben bunt und schön. Wenn ich das habe, dann habe ich keine Sorgen mehr. Ganz ehrlich, wir kennen diese Täuschung doch. Ich kenne das sehr gut. Wenn ich an den großen Kredit denke für mein Haus, dann denke ich, wenn ich den mal abbezahlt habe, dann wird's schön. Wisst ihr, und das ist der Betrug, von dem Jesus redet. Das ist der Betrug, vor dem Jesus warnt. Warum ist es denn so schlimm? Warum ist es so schlimm, was dieser Mann hier sagt? Wisst ihr, warum das so schlimm ist? Weil er sagt, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Wer versorgt ihn? Wer versorgt ihn? Sein Geld. Sein Geld ist seine Sicherheit. Wenn er kein Geld hat, hat er keine Sicherheit. Wenn er Geld hat, hat er Sicherheit. So ist es in seinen Augen. Aber was sagt die Bibel? Wer ist unser Versorger? Gott ist unser Versorger. Jesus versorgt uns. Doch nicht unser Geld. Wer sorgt dafür, dass Essen auf deinem Tisch steht? Dein Geld, deine Arbeit? Nur vordergründig. Aber am Ende ist es nur Gott, der dein Essen auf deinen Tisch stellt. Nur er ist dein Versorger. Und wenn du glaubst, es wäre anders, dann bist du ein Opfer der Täuschung geworden. Wer kennt diesen Betrug nicht, die Lüge des Reichtums? Und Jesus warnt uns davor. Wisst ihr, ich glaube, wir würden da alle unterschreiben. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es was Neues ist für uns, dass wir denken, wow, habe ich noch nie so gehört. Die Frage ist, glauben wir das wirklich im Alltag? Durchschauen wir diese Lüge in unserem Alltag? Wenn ich mich bewerbe auf eine Stelle, die ich dringend brauche, was erhoffe ich mir von dieser Stelle? Ist diese Stelle meine Rettung? Rettet sie mein Leben? Das kann sie doch gar nicht. Wer rettet mein Leben? Nur einer kann mein Leben retten. Deine Arbeitsstelle, die du vielleicht verlieren könntest. Warum machst du dir Sorgen? Weil diese Arbeitsstelle dich versorgt und deine Familie und weil diese Arbeitsstelle deinen Kredit abbezahlt. So glaubst du. Aber wer versorgt dich? Wer zahlt am Ende deinen Kredit ab? Innen drin sind wir ganz heimlich oft Opfer dieser Lüge. Immer dann, wenn unsere Gedanken gefangen genommen werden von den Plänen über die Dinge dieser Welt. Und Jesus sagt das mit einem Wort. Wir haben das vorhin gelesen. Jesus sagt, das ist Habgier. Habgier. Das ist ein hässliches Wort. Und ich würde ein anderes benutzen an Jesus seiner Stelle. Ich würde irgendwas Freundlicheres sagen. Zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, mir fällt kein freundlicheres Wort ein, aber ich würde irgendwas anderes sagen. Aber Jesus sagt, Habgier. Würdest du dich so beschreiben? Du würdest dich doch nicht so beschreiben. Du würdest sagen, ja, ich mache mir Sorgen um meine Zukunft. Jesus sagt, nein, du bist habgierig. Jesus, du würdest sagen, ich habe Angst davor, meine Stelle zu verlieren. Und Jesus sagt, nein, du bist habgierig. Paulus beschreibt es auch so. Er spricht darüber im 1. Timotheusbrief und er macht es ganz interessant. Vor allem der erste Satz. Er sagt, wenn wir Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Das ist sozusagen, das sind die Grundbedürfnisse nach Paulus. Paulus sagt, wenn du was zu essen hast und wenn du was zum Anziehen hast, dann sei fröhlich. Genieß den Tag. Du hast alles, was du brauchst. Wer unbedingt reich werden will, der wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen und er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Die Liebe zum Geld steht hier und ganz ehrlich, wenn ich diese Stelle lese, dann denke ich immer nicht an mich. Und ich glaube, ihr denkt auch nicht an euch, wenn ihr diese Stelle lest. Aber könnt ihr euch noch erinnern, was ich am Anfang gesagt habe von den Schätzen, die wir zählen, wenn wir singen? Schaut mal, wenn wir hier im Gottesdienst sitzen und wir singen von der Gnade Jesu, dann ist es ein Schatz, der mir gehört und der dir vielleicht gehört. Und du zählst diesen Schatz in deinem Lied. Und du denkst über diesen Schatz nach. Du sitzt in der Schatzkammer und schaust ihn dir an, dort oben die Schatzkammer des Himmels. Und dann singen wir davon, dass Jesus die Sonne aufgehen lässt über meinem Tag. Das ist ein Schatz, dieses Wissen. Und ich sitze in dieser himmlischen Schatzkammer und ich schaue mir diesen Schatz an. Warum? Wisst ihr, wenn euch diese Lieder nichts bedeuten, dann deswegen, weil euch diese Schätze nichts bedeuten. Wenn dir egal ist, dass Jesus so gnädig ist. Wenn es dich nicht juckt, dass Jesus die Sonne aufgehen lässt über deinem Leben, dann ist dieser Schatz für dich irrelevant. Dann zählst du ihn nicht. Die Frage ist, welche Schätze zählst du? Ich bin froh, wenn du hier heute am Sonntag im Gottesdienst in den Liedern die Schätze des Himmels zählst. Aber wie viel zählst du andere Schätze? Was liebst du? Das, worüber du am meisten nachdenkst, das liebst du. Wenn du drüber nachdenkst, was mache ich mit meinem Geld? ich habe gehört, hier gibt's 2%, da gibt's 3%, und dann beschäftigst du dich dein Leben lang damit, hin und her zu laufen und zu gucken, wo du mehr rauskriegen kannst, und machst dir darüber Gedanken. Wisst ihr, es ist nicht falsch, sich darüber Gedanken zu machen, aber das ist Schätze zählen. Das ist Schätze zählen. Die Frage ist, welche Schätze zählst du in deinen Gedanken? Über welche Schätze machst du dir Gedanken? Was wälzt du um? Wo kann ich das günstiger bekommen? Wie kriege ich das besser her? Wen kann ich anrufen, damit ich besser wegkomme und so? Und all dieses, das ist Schätze zählen. Das ist Sachen lieben. So lieben wir Dinge. Und die Frage ist, wenn ich nur einmal am Sonntag meine himmlischen Schätze zähle, und dann aber die ganze Woche alle anderen Schätze die ganze Zeit umwälze, was sind dann meine Schätze? Was liebe ich dann mehr? Das ist Geldliebe. Wisst ihr, manchmal reden wir uns das ein, nur reiche Leute haben dieses Problem. Also du denkst jetzt vielleicht, ja, ich habe ja kein Geld, deswegen kann ich nicht gemeint sein. Das stimmt nicht. Ein reicher Mann kann Geld lieben oder es nicht lieben. Und ein armer Mann, der kein Geld hat, kann trotzdem Geld lieben. Und obwohl er keins hat, macht er sich die ganze Zeit Gedanken, wie könnte ich nur mehr haben, oder ich armer Knopf habe so wenig. Das ist genau die gleiche Geldliebe, nur halt eben von der anderen Seite. Jean-Paul Getty, zu seinen Lebzeiten war er der reichste Mann der Welt. Er sagt, wenn man kein Geld hat, denkt man immer an Geld. Und wenn man Geld hat, denkt man nur noch an Geld. Also der weiß, von was er redet. Das war der reichste Mann der Welt irgendwann 1950 oder irgendwie sowas. Der reichste Mensch der Welt. Und der weiß ganz genau, von was er redet. Der sagt, Leute, wenn ihr keins habt, dann denkt ihr die ganze Zeit an Geld. Und wenn ihr es dann habt, dann denkt ihr immer an Geld. Das ist es, von was Jesus hier redet. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch kennen. All diese Gedanken, die wir uns machen. Und wisst ihr, Jesus sagt, irgendwann mal, diese Täuschung, das Geld betrügt uns ja. Das Geld malt uns was aus, was es nicht gibt. Es sagt dir, wenn du nur eine gute Arbeitsstelle hast und richtig viel Geld verdienst, dann wird dein Leben wunderschön. Und du glaubst es und ich glaube es. Ich bin ein Opfer dieser Täuschung. Und wisst ihr was? Irgendwann kommt der Punkt, wo die Täuschung sich nicht mehr verbergen kann, wo der Betrug aufgedeckt wird. Und so ist es bei diesem Mann, von dem Jesus redet, in dem Gleichnis. Eines Tages kommt der Punkt, wo die Täuschung in sich zusammenfällt. Und da sagte Gott zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich das Leben von dir zurückfordern. Und wem gehört dann alles, was du dir aufgehäuft hast? So geht es jedem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wir können auf dieser Welt leben und wir können diese Täuschung des Reichtums wirklich leben. Wisst ihr warum? Weil Reichtum wirklich das Leben einfacher macht. Weil es wirklich leichter ist, wenn man reich ist. Man kann sich viele Dinge kaufen. Aber man kann diese Täuschung richtig lange aufrechterhalten. Aber das Problem ist, irgendwann kommt der Tag, wo man der Täuschung in ihr hässliches Gesicht schauen muss. Wo Jesus dann sagt, und dafür hast du gelebt. Das hast du für dich erträumt und du hast es erreicht. Aber all das, was dir so begehrenswert erschien, hat sich als vergammelt, verschimmelt, als Dreck erwiesen. Es ist nichts Bleibendes. Geld war dein Gott, aber er ist ein Gott, der dir nicht helfen kann. Er hat dich betrogen. Du hast keine Sicherheit. Geld konnte dir noch nie Frieden und Leben geben. Und an diesem Tag, bei diesem Mann wurde es an diesem Tag offenbar, wenn er vor Gott steht und merkt, dass er nichts hat, keinen Schatz im Himmel, dass er verloren ist für immer. Hast du das, was wirklich zählt? Geld ist wichtig und gut und man kann viel damit machen und wohl euch, wenn ihr genug davon euch auf eurem Konto habt. Aber was wirklich zählt, ist ein Reichtum bei Gott, ist eine Schatzkammer oben im Himmel, die gefüllt ist. Ein Reichtum auf seinem Konto, die Liebe unseres Heilands, Jesus Christus. Wie unsere Kinder bei dem Feuerwehrteller. Man kann sich den Mund fusselig reden. Aber sie sehen es nicht. Die verstehen das irgendwie nicht. Und so ist es bei uns oft. Wir sind trotzdem davon überzeugt, dass wir das Geld wirklich brauchen, geblendet von dem Glanz dieser Welt. Wisst ihr, oft sind Menschen erfolgreich. Schaut euch um. Menschen sind erfolgreich. Manche Menschen sind richtig klug. Sie haben ihr Leben im Griff. Sie sind gesund. Sie haben eine gute Familie, eine liebevolle Ehe. Sie genießen ihr Leben und sie fragen nicht nach Gott, weil sie alle Schätze haben, die sie sich wünschen könnten. Wozu brauchen sie einen Schatz im Himmel? Brauchen sie nicht. Sie haben alle Schätze. Sie haben alles. Glauben Sie. Es ist schon interessant, wenn man uns mal beobachtet, wie unwichtig uns Menschen oft Gottes Wort ist, wie unwichtig es ist, uns zu beten. Man liest kaum noch die Bibel, betet selten, die Gottesdienste sind langweilig. Warum auch? Man hat doch alles, was man sich wünscht. Es geht doch gut. Und dann kommen Probleme, dann tauchen Probleme auf. Auf einmal nimmt Gott unsere Schätze weg. Schätze, von denen wir uns Leben erhoffen, und Gott nimmt sie weg und wir sagen, so kann ich nicht mehr leben. Und dann fallen wir auf die Knie und suchen bei Gott Antworten. Und dann suchen wir auf einmal Antworten in seinem Wort. Wisst ihr, was das ist? Das ist immer, wenn Gott die Täuschung wegnimmt und wir nicht mehr betrogen sind und merken, oh, das kann doch alles ganz schnell vorbeigehen. Auf einmal bin ich krank und mein Haus ist mir dann egal. Auf einmal stirbt jemand und mich juckt meine Arbeitsstelle sowas von gar nicht mehr. Gott muss manchmal, Jesus muss manchmal diese Täuschung, ihre Maske abnehmen, damit wir ihr hässliches Gesicht sehen. Und dann auf einmal merken wir, es gibt nur einen Ort, wo es Leben gibt. Nur einen Ort, an dem man sich Leben kaufen kann. Dort, wo es das kostenlos gibt. Und die Frage ist, und damit will ich mit dem Punkt, möchte ich abschließen, und zwar, und das soll der letzte Punkt sein, wie können wir jetzt vor dieser Täuschung geheilt werden? Ich hoffe, du willst davon geheilt werden. Und ich glaube, die Antwort liegt darin in dem, was Jesus am Ende sagt. Er sagt, wir müssen reich sein in Gott. Vielleicht steht in eurer Übersetzung, wir müssen Schätze im Himmel haben. Wir sollen danach streben, reich zu werden. Meine Lieben, wir sollen mit allem, was wir haben, danach jagen, reich zu werden. Nur eben nicht reich an Geld in dieser Welt, sondern reich im Himmel zu sein. Jesus will, dass wir Reichtum suchen. Jesus will, dass wir bereit sind, alles für Reichtum hinzugeben. Aber es geht nicht um den Reichtum, den diese Welt geben kann, sondern es geht um einen Reichtum, der nur in Christus zu finden ist. Im Epheserbrief, im ersten Kapitel, da steht, in Christus haben wir jeden Segen des Himmels. Alles, was der Himmel an Schätzen schenken kann, bekommen wir in Jesus Christus. Und diesen Reichtum müssen wir suchen. Wir müssen reich werden in Gott, sonst haben wir nichts. Wisst ihr, ich mag Wilhelm Busch, er erzählt so interessant und so schön und trifft den Nagel immer auf den Kopf. Und ich möchte euch eine Geschichte von ihm vorlesen, die er erzählt aus einer Zeit, als er in Essen gelebt hat. Und Essen wurde damals im Zweiten Weltkrieg regelmäßig bombardiert. Und die Menschen lebten dann zwischen diesen Bombenalarmen in diesen Ruinen. Und die Geschichte geht um Cem. Cem ist ein Bäckergeselle, der heute wacker in der evangelischen Jugendarbeit steht. Aber als diese Geschichte passierte, war er erst ein Lehrling. Er war ein blasser und schwächlicher Junge. Deswegen hat er auch einen seltsamen Spitznamen. Cem, das ist die jungsmäßige Abkürzung von Kalkeimer, so nannten ihn die Jungs aus unserem Jungskreis, weil er so entsetzlich blass aussah, eben wie ein Kalkeimer. Aber es war kein Wunder, dass er so aussah, denn es war Krieg. Tag und Nacht war in unserer Stadt Essen Alarm. Da musste man sehen, wie man die Arbeit dazwischen kriegte, und an so einem kleinen Lehrling blieb eine Menge hängen. Aber unser Cem fand doch immer Zeit, unsere Bibelstunden zu besuchen. Wir kamen in einem dunklen Keller zusammen, denn unsere Gemeindehäuser waren längst alle zerbombt. Aber das machte uns nichts. Der Herr Jesus, er kam zu uns auch in den Keller und er erfüllte diesen zerstörten Keller mit seiner Herrlichkeit. Und auch den jungen Cem gewann der Herr Jesus sich zu eigen. Wir haben feine Stunden dort im Keller zusammen erlebt. Wieder einmal war ein furchtbarer Angriff über Essen niedergegangen. und als der Abend sich herabsenkte, brannte die Stadt an allen Ecken und Enden. Über die Haustrümmer bahnte ich mir meinen Weg zu unserem Keller. Wahrhaftig, es hatte sich wieder ein kleines Trüpplein eingefunden. Die Lichtleitungen waren alle zerstört und wir mussten bei kleinen Kerzenstumpfen zusammensitzen, aber das Licht der Welt ging hell in unseren Herzen auf. Und in uns, diesen Leuten, die wir in der Finsternis und im Schatten des Todes saßen, ging ein Licht auf aus der Höhe. Und als wir auseinander gingen, blieb Cam vor mir stehen. Einen Moment sah ich eine große Traurigkeit in seinem Gesicht, als er sagte, nun haben wir alles verloren. Eine Luftmine hat das Haus, in dem wir wohnten, in einen Trümmerhaufen verwandelt. Aber dann auf einmal ein unbeschreiblicher Glanz über das blasse Gesicht. Es war, als wenn ihm die Freude aus allen Knopflöchern strahlte, als er fortfuhr, jetzt habe ich nichts mehr als bloß meinen Heiland. Oh Junge, sagte ich und drückte ihm die Hand, da ist dir ja das Beste geblieben. Da ist dir ja der eigentliche Reichtum nicht verloren gegangen. Und Cam nickte freudestrahlend mit Tränen in den Augen. Wir können das theoretisch wissen und wir finden solche Geschichten total schön vielleicht. Aber ist es bei uns so, wenn alles kaputt gehen würde, wenn wir alles verlieren würde an diesem einen Tag, würde dann die Freude aus allen Knopflöchern strahlen und wir würden sagen, ich habe meinen Heiland? Wisst ihr, ich lese die Geschichte nicht, um euch irgendwie emotional zu manipulieren oder sowas. Ich möchte nur, dass wir verstehen, das war ein echter Mensch, ein echter Junge. Warum konnte er mit so einer Kraft vor seinem zerstörten Haus stehen? Sein ganzes Leben lag in Schutt und Asche. Und warum konnte er dort stehen und konnte glücklich sein? Natürlich traurig auf der einen Seite, weil alles zerstört worden ist, aber glücklich und stark. Warum konnte er das? Was hat ihn geheilt davon, von dieser Täuschung dieser Welt? Wieso war er geheilt davon? Damals haben die Menschen auf sehr harte Weise gelernt, dass Reichtum, schöne Häuser, Sicherheit, ein guter Beruf, eine gute Gesundheit, sogar das Leben der Liebsten ist nur ein ganz wackeliges Fundament für das Glück unseres Lebens. Wenn du dein Leben auf diesen Dingen aufbaust, wenn du glaubst, dass diese Dinge dir Leben geben, dann wirst du betrogen werden. Nur ein Fundament bleibt und damals bei diesen Menschen blieb nur ein Fundament. Die haben viele Verwandte verloren, ihre Häuser verloren, ihre Arbeit verloren, ihr ganzes Leben, alles wurde ihnen weggenommen und zerstört. Aber wisst ihr, sie haben ein Fundament gehabt. Dieser Cam, der hat ein Fundament gehabt. Er hatte etwas. Und ich glaube, das war der Schatz. Jetzt habe ich nichts mehr als bloß meinen Heiland. Das war sein Schatz. Und er wusste, dass er einen Schatz hat. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber wahrscheinlich hat er sich, deswegen hat er sich dort am Abend in dieser Bibelstunde getroffen. Weil er wusste, in dieser Bibelstunde gibt es einen Schatz. Einen Schatz und ich muss dorthin, weil ich muss mir meinen Schatz anschauen. Das ist mein Schatz und ich will mehr über meinen Schatz wissen. Und er ist dahin gegangen, wo man Lieder gesungen hat über das Licht dieser Welt, weil das war sein Schatz. Und er hat gesagt, ich bin dort, weil da geht es um meinen Schatz. Da geht's darum und ich will's mir anschauen. Das Gold und Silber und die Edelsteine, die ich in Jesus Christus habe, diese himmlischen Schätze, die will ich wissen. Wenn wir am Abend denken, oh ja, heute ist Bibelstunde, aber ich habe so keine Lust und ich jetzt ist schon so spät und ja, wenn ich jetzt, dann müsste ich mich beeilen, das wäre voll stressig und total anstrengend. Und dann ja, weil du dort keinen Schatz hast. Weil du die Schätze nicht siehst. Wenn du hier sitzt am Sonntag im Gottesdienst und dann singt man Lieder und die sind dir egal, wisst ihr, warum sie dir egal sind? Weil du da drin keinen Schatz findest. Wenn die Predigt dich langweilt, weil der da vorne so ein bisschen eine zu lange Stelle vorliest, dann ist das okay, weil du findest da drin keinen Schatz. Die Heilung von der Täuschung ist, wenn wir den Schatz lernen zu sehen. Wisst ihr, Es geht nicht darum, also wenn Jesus sagt, sammelt euch Reichtümer im Himmel, dann habe ich früher immer so gedacht, es geht darum, ich muss gute Sachen machen und dann werden die dort oben so aufgespart, so als ob ich mir sozusagen was anspare. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus meint. Es geht nicht um irgendeine Art von Werke, die ich tue, um mir dort oben was zu verdienen. Das ist nicht so sehr das, was die Schätze des Himmels werden uns geschenkt in Jesus Christus. Aber wir können sie sehen, oder wir können blind sein für diese Schätze. Wenn wir blind sind für die Schätze des Himmels, dann werden uns die Schätze dieser Welt gefangen nehmen. Aber wenn wir auf die Schätze des Himmels schauen, wenn wir lernen, darauf zu schauen, was Jesus uns alles gibt, wenn wir auf seinen Trost schauen, dann suchen wir nicht mehr den Trost von einem Lottogewinn. Wenn wir darauf schauen, dass Jesus uns die Tür zum Himmel aufmacht, dann suchen wir nicht mehr nach einer Arbeitsstelle, die uns die Tür zum Leben öffnet. Wenn wir auf Jesus schauen, der uns alles gegeben hat und Ruhe und Friede und Freude, dann suchen wir nicht mehr in dieser Welt unsere Erfüllung, weil dieser Schatz größer und schöner ist. Er allein ist mein Schatz im Leben und im Sterben. Er allein ist dein Schatz im Leben und im Sterben. Und die wichtigste Frage ist, ist er dein Schatz? Und wenn er dein Schatz ist, weißt du das? Siehst du das? Genießt du diesen Schatz? Schaust du ihn dir an? Freust du dich darüber? Ist er in deinen Gedanken? Erfüllt er dein Denken? Wenn wir feststehen wollen in dieser Weltzeit, wenn wir nicht Opfer der Täuschung werden wollen, wenn wir unbeweglich stehen wollen, kraftvoll, unbeeindruckt vom Toben dieser Weltzeit, dann müssen wir auf dem Felsen Jesus Christus stehen. Suchen wir Jesu Herrlichkeit. Suchen wir seine Schätze. Die Schätze dieser Welt, die werden ihren Glanz verlieren. Wärmen wir uns im Licht seiner Liebe. Dann werden wir den Trost des Reichtums nicht nötig haben. Genießen wir seine Gnadengaben in vollen Zügen. Und dann werden wir nicht mehr mit irdischen Schätzen geizen müssen. Ich weiß nicht, ob du geizig bist oder nicht, oder habgierig. Vielleicht weißt du es auch selber nicht. Und ich weiß von mir vielleicht auch nicht so. Wir können uns selber so schlecht einschätzen. Aber ich glaube, woran wir arbeiten können, was wir auf jeden Fall tun können, ist, dass wir auf unseren Schatz im Himmel schauen. Dass wir auf Jesus schauen und dass wir suchen und drüber nachdenken und wir uns mit diesem Schatz füllen und dann werden alle anderen Schätze an Bedeutung verlieren und wir werden geheilt von dieser Täuschung. Und wir werden so leben können wie dieser Chem damals. Gott segne uns dabei. Amen.